SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Ja, willkommen zu SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP, inzwischen Folge Nummer 20.
Richtig.
Ja, heute bei mir mit dabei Tobias Stage.
Stage sagen, ja, das passt genau. Auch.
Und wir haben wieder ein sehr interessantes Thema für euch mitgebracht. Es soll heute darum gehen, um die souveräne Cloud oder um die Sovereign Cloud. Ja, ich würde einfach mal anfangen. Also wir versuchen so ein bisschen euch heute in den nächsten 20 Minuten so ein bisschen über die souveräne Cloud Informationen näher zu bringen, weil dieses Thema, wer so ein bisschen oder auch sehr stark die Nachrichten verfolgt, wird mitbekommen, dass halt inzwischen das eigentlich so das Thema Nummer eins ist, wo alle IT-Kanäle drüber sprechen. Alles soll souverän sein, soll sicher sein. Und was das überhaupt ist, da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, dass man einfach mal versteht, souveräne Cloud, was ist das überhaupt und was heißt das vor allem explizit auch im Kontext der SAP?
Genau.
Ja, also warum reden wir eigentlich über die souveräne Cloud und was ist das überhaupt? Weiß nicht, willst du sonst mal ganz kurz eine Einleitung geben? Wer bist du überhaupt? Warum sitzt du hier überhaupt mit mir und redest? Also, du warst ja schon mal hier. Also
du bist überhaupt ja der, zuvor sein zu geben.
Du bist ja auch kein Frischling hier bei uns, das also stimmt. Von daher, ja. Einige Zuhörer kennen dich ja. Und jeder, der weiß auch, dass Tobi unser Sicherheitsmensch ist. Nein, also es geht um ISMS und Data Security Compliance und wie sicher sind denn überhaupt unsere Systeme? Und da haben wir gedacht, das ist ja eigentlich auch so voll dein Thema oder zumindest ein Teil deines Themas, was du immer abdeckst, nämlich Data Security Compliance, wie sicher sind Systeme? Und das passt ja auch sehr gut zur souveränen Cloud.
Genau, ja, also ich mache, wie du schon gesagt hast, die Security, aber die IT-Security, nicht die Security an der Tür, hier bei uns bei der Arbeit. Und die souveräne Cloud, worüber wir heute sprechen wollen, das ist ja erstmal ein Begriff, der umschreibt, ich benutze da gerne diese Formulierung, wie das der Bundestag in der Anfrage gemacht hat von der Linken, glaube ich, war das. Die haben gefragt, was bedeutet eigentlich souveräne Cloud für euch? Und die haben dann gesagt, das bedeutet erstmal, ja, ein Ort, eine Umgebung, wo du Daten speichern kannst, wo du mit Daten arbeiten kannst, die aber unter deiner Kontrolle liegen. Das passiert sicher und es gibt keinen Zugriff von anderen und es bleibt unter deiner Daten- und Rechtshoheit.
Okay, also das ist ja gerade ein sehr prägender Begriff, vor allem in dem Cloud-Computing-Umfeld. Also gerade wenn es darum geht, habe ich eine Public Cloud, eine Private Cloud, bin ich irgendwo auf irgendwelchen Hyperscalern unterwegs? Also je nachdem, wie gehostet wird, ist dann ja tatsächlich auch der Bereich Datenschutz-Compliance sehr wichtig. Und vor allem auch, wer so ein bisschen in der IT-Infrastruktur unterwegs ist und vor allem in der Architektur weiß, wo steht überhaupt das Rechenzentrum? Und ich glaube, das ist somit der wichtigste Punkt, wenn ich das so verstanden habe, wie du gerade die Begriffserklärung versucht hast, näher zu bringen, dass es halt darum geht, wo sind überhaupt meine Daten? Wo sind meine Rechner, meine Maschinen, die halt die Rechenleistung zur Verfügung stellen? Ich glaube, das ist halt so mit der wichtigste Punkt, glaube ich, in diesem ganzen Kontext, ja. Souveräne Cloud, oder?
Ja, und natürlich auch dann in dem Zuge, wer hat dann Daten da drauf? Welchen gesetzlichen Anforderungen oder Regularien unterliegt sowas? Und kann es durch irgendeine Möglichkeit geben, dass jemand anders noch darauf zugreift?
Okay, also tatsächlich, nochmal, wer so ein bisschen in der IT-Infrastruktur unterwegs ist, auf den Hyperscalern, da kann man ja auch immer auswählen, in welcher Region soll das Ganze gehostet werden? Sind wir innerhalb Deutschlands? Nehmen wir Server im Ausland? Ich glaube, das geht eher so in diese Richtung dann auch.
Genau, richtig, ja. Also da gibt es verschiedene Lösungen, wie man sowas realisieren kann. Da gibt es auch ein paar Projekte in Deutschland, auch von deutschen Unternehmen, auch von der SAP, worauf wir gleich auch nochmal eingehen werden.
Ja, und nochmal so als Zusammenfassung, also was bedeutet überhaupt die souveräne Cloud? Habe ich das so verstanden, dass es vor allem um die Datenresidenz geht? Also wo liegen meine Daten? Und da geht es dann halt, bei der deutschen souveränen Cloud geht es darum, dass die Daten im eigenen Land bleiben.
Genau.
Dann halt, zweiter Punkt ist die Zugriffskontrolle. Also, dass halt auch geregelt wird, wer hat Zugriff auf die Daten, die auf den Servern gehostet werden? Wie sind die Netzwerkrouten? Geht zum Beispiel angefragte Daten, gehen die erst nach Amerika und kommen dann wieder zurück nach Deutschland oder bleiben sie innerhalb Deutschlands oder nur innerhalb der EU? Ich glaube, das ist ja auch immer noch so eine Definitionssache, wie souverän eine souveräne Cloud sein soll. Also gerade wenn man darüber spricht, wenn wir zum Beispiel über die digitale Souveränität von Behörden und kritischer Infrastruktur sprechen, hat das ja immer noch eine andere Bedeutung, als wenn wir sagen, ein Wirtschaftsunternehmen XY hat, betreibt eine souveräne Cloud beispielsweise. Also genau. Gerade wenn wir über Behörden reden, kritische Infrastruktur, da gibt es immer diese wunderschönen Abkürzungen. VSNFD beispielsweise.
Genau, Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch, eine sehr hohe Anforderung im Bereich von im Militärbereich und Defense-Umfeld. Es gibt dann noch auch vielleicht bekanntere Sachen wie Kritis und NIS2 und DSGVO ist, glaube ich, das bekannteste. Sagen wir auch später nochmal etwas dazu, aber es geht halt auch dazu darum, dass gezeigt wird, wer welchen gesetzlichen Regelungen unterliegt, das werden die eingehalten, wer hat Zugriff, wie werden die Daten verarbeitet und wie kann ich den laufenden Betrieb überwachen, wie stellt sich das da für mich?
Okay, ja, und da stellt sich halt die Frage, warum ist denn diese digitale Souveränität oder speziell die souveräne Cloud jetzt inzwischen so wichtig? Warum spricht da jeder drüber?
Naja, das Problem oder wird eine Veränderung, die wir momentan haben, geopolitisch, ist, dass wir Akteure haben, die natürlich Kriege führen, die Demokratien verändern, die auch immer mehr sich abschotten und auch die Unternehmen, die dann in dem Land ansässig sind, dazu zwingen, Daten rauszugeben oder auch nach ihren eigenen Vorgaben für das eigene Land zu arbeiten. Das ist eine Sache, warum es wichtig wird, sich mit der eigenen Datenhoheit zu beschäftigen, Stichwort souveräne Cloud. Ansonsten haben wir ja auch die EU auf EU-Ebene und auch auf Staatenebene gesetzliche Vorgaben, die sich auch damit beschäftigen, dass Datensicherheit oder nach bestimmten Vorgaben Daten verarbeitet werden, zum Beispiel die DSGVO, die ich gerade schon erwähnt habe, die dann vorschreibt, wie Daten von Bürgern oder von Institutionen verarbeitet werden müssen. Wir haben jetzt auch eine relativ noch frische Sache, die Kritis-Einteilung und NIS2 sind auch zwei Stichwörter. Kritis, zum Beispiel alle Unternehmen, die ja für den, die eine sehr besondere kritische Rolle in der Versorgung des Landes, in der Versorgung der Bürger einnehmen. Also
Kritis, die für kritische
Infrastruktur, genau. Ne? Gut, ja, das sollten wir vielleicht noch an der Stelle sagen. Danke.
Dafür hast du mich nachzufragen.
Und da ist es dann auch bei diesen Unternehmen, die in diese Kritisregelung reinfallen, sehr wichtig, besteht ein Zugriff von außerhalb, von wem? Weil wir haben sehr für das Funktionieren des Staates und der Gesetzgebung und so weiter des öffentlichen Lebens haben wir da sehr wichtige Daten und die dürfen nicht in falsche Hände geraten. Und es gibt auch von der EU so eine allgemeine Datenstrategie, dass die EU oder der EU-Raum soll auch ein Datenpool werden, soll ein sozusagen europäischer Datenbinnenmarkt wird das genannt, wo dann auch die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird, wo die Daten verfügbar sind für Forschung, für Mobilität und das soll innerhalb eines EU-Rahmens bleiben und dann auch nicht von außerhalb irgendwie abgegriffen werden können. Und das sind alles so Regelungen, die zusammen mit solchen nationalen Regelungen wie in den USA, der USA Cloud Act zum Beispiel, oder es gibt auch den Patriot Act, der schreibt zum Beispiel vor, dass in einem besonderen terroristischen Fall oder irgendeiner Einstufung des Landes dann auch die US unter die Behörden auf die Daten der Unternehmen, der Produkte,
kurze Zwischenfrage dazu. Das heißt aber auch, also du hast jetzt gerade den US Cloud Act angesprochen, wenn ein deutsches Unternehmen beispielsweise Hyperscaler-Infrastruktur benutzt und sagt, die Daten, die dürfen in Amerika, US North, Virginia oder so gespeichert werden, unterliegen die in dem Moment auch dem US Cloud Act, weil die Hardware ja in Amerika steht, oder? Theoretisch schon, oder?
Ja, also theoretisch schon. Also das ist auch immer wieder ein Streitpunkt, welche nationale Regelung dann gilt. Ist dann das, greift dann die amerikanische Regelung und so weiter. Aber in den meisten Fällen, wenn das da irgendwie in Berührung kommt, greift auch dieser nationale Gesetzgebung in den USA.
Okay, und jetzt macht es auch Sinn, dass man immer mehr in Richtung souveräne Cloud geht, wo man dann sagt, okay, Daten, Zugriffsberechtigungen und der ganze Netzwerkkrams, der soll innerhalb des eigenen Landes bleiben, um genau so etwas, diese extraterritorialen Gesetze auszuheben, sodass halt ein deutsches Unternehmen nicht plötzlich in Amerika von dem US Cloud Act irgendwie.
Genau, richtig.
Alles klar, okay. Ja gut, das hat auf jeden Fall schon mal geholfen, um überhaupt einschätzen zu können, was ist überhaupt die souveräne Cloud, was ist digitale Souveränität. Jetzt ist halt die Frage, warum spricht da aktuell jeder drüber? Okay, haben wir gerade auch drüber gesprochen, durch die geopolitischen Spannungen, die da aktuell vorherrschen. Und Unternehmen, Behörden wollen halt wissen, wo ihre Daten letztendlich auch liegen. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, also ist ja auch kein neues Thema im Bereich der SAP. Also klar, jeder spricht über digitale Souveränität. Natürlich muss die SAP auch mitgehen. Da halt die Frage, ja, also was gibt es da so Aktuelles von der SAP? Hast du da schon irgendwas mitgekriegt? Also man liest da ja auch sehr viel drüber, was denn da so der Plan aktuell ist.
Also die SAP hat natürlich... das Ganze hat angefangen, so 2018, 2019, als die SAP angefangen hat, auch massiv in Cloud-Infrastruktur investieren oder auch ihre Produkte für als Software as a Service anzubieten.
Ja, da hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, also quasi der Wechsel von der Cloud-First-Strategie der SAP hin zur Cloud-Only-Strategie, Stichwort Business Technology Plattform, Cloud-ERP, Cloud-ERP Public, Cloud-ERP Private.
Richtig, ja. Genau, und dann dieses Cloud-Only-Prinzip verbunden mit den Anforderungen, dass wir jetzt sensible Daten haben, dass wir auch Compliance und gesetzliche Vorgaben haben, die eingehalten werden müssen. Datenhoheit wäre auch Datenverarbeitung, all das muss überprüft werden und das halt auch für die SAP die Notwendigkeit ergeben, dort etwas zu schaffen. Das nennt sich jetzt die SAP Sovereign Cloud. Und die SAP hat da, beziehungsweise jetzt hat sie neuerdings, heißt es auch SAP EU Cloud oder EU Cloud, sowas bietet die SAP an und dann kann man verschiedene Angebote der SAP nutzen, je nachdem, ob man jetzt ein Unternehmen, eine Behörde ist, um seine Daten und Dienste auf verschiedenen Weisen in einer Sovereign Cloud von der SAP zu bringen.
Okay, ja gut, macht ja auch Sinn, weil SAP als das ERP Enterprise Resource Planning System schlechthin, wo halt die ganzen sensiblen Daten drin sind, macht ja schon Sinn, dass man da auch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, dass man da sehr speziell auf Datenschutz, Data Security Compliance gucken muss. Und gerade mit der Cloud-Only-Strategie der SAP, also ich habe es gerade schon erwähnt, Cloud-ERP, Cloud-ERP Private, es gibt andere Lösungen, Customer Data Center Options, Sovereign Cloud, wo wir jetzt drüber sprechen, Partner-Managed Cloud, On-Prem-Systeme, aber gerade dieser ganze Bereich mit dem Cloud, das muss ja dann auch schon irgendwie sichergestellt sein, dass man halt all diese Regularien einhält und Daten jetzt nicht irgendwie im Cloud-ERP plötzlich in Amerika gespeichert werden, obwohl wir als deutsches Unternehmen eigentlich die Hoheit über unsere Daten und Systeme haben wollen.
Genau. Und da gibt es ja von der SAP auch verschiedene Angebote von, was du gerade gesagt hast, vom Cloud-ERP. Also das Cloud-ERP und Cloud-ERP Private sind ja erstmal die ERP-Lösungen für verschiedene Cloud-Ausprägungsvarianten. Dann kann man sich entscheiden, okay, man möchte die SAP Sovereign Cloud zusammen mit einem Hyperscaler doch machen, einem großen Hyperscaler wie AWS, Google Cloud oder was es dann und so weiter, was es dann noch so gibt. Oder man sagt, man möchte das auf, das ist dann so die On-Site-Variante, oder man sagt, man möchte Sovereign Cloud SAP auf seiner eigenen Infrastruktur betreiben, oder man sagt, auf SAP-Struktur in Europa. Also da hat die SAP dann verschiedene Angebote. Für, was ganz interessant ist zu wissen, für Behörden und ja, für die Digitalisierung des Staates gibt es die Delos Cloud. Das ist ein Tochterunternehmen der SAP. Mhm. Und das ist speziell dann für so Behördenanforderungen angepasst.
Okay. Ja, wobei ich tatsächlich, also gut, dass du es ansprichst, ich habe gelernt, dass das momentan alles noch im Ausbau ist. Also Delos Cloud gibt es gibt von T-Systems, es gibt die Stackit, es gibt die SSC, also die SAP Sovereign Cloud mit dem eigenen Data Center der SAP in St. Leon Roth.
Genau.
Und so wie ich, mein letzter Stand ist, glaube ich, dass das, was du gerade angesprochen hattest, also alles, was in Richtung Kritis, VSNFD, Behörden-Cloud geht, dass das aktuell nur bisher in der Cloud der SAP funktioniert, also direkt gehostet in St. Leon Roth, und dass die anderen Unternehmen gerade dabei sind, diese Zertifizierung zu bekommen. Also das heißt, man merkt auch daran, dass das halt Thema Nummer eins ist und dass da halt momentan sehr, sehr viel passiert und dass auch der Ausbau auf den ganzen großen Hyperscalern momentan sehr gut vorangeht. Also dass man aktuell ist es halt noch nicht möglich, dass man ein Cloud-ERP souverän auf dem AWS oder ein Azure oder ein GCP bekommt, aber die Roadmap sagt, da kommt was.
Also da ist sehr viel Spiel drin momentan. Wenn man auch sich mal die neuesten Nachrichten dazu anguckt, dann sieht man, dass da auch echt viel Bewegung drin ist. Was zum Beispiel jetzt ganz aktuell ist, was jetzt passiert ist, SAP hat es jetzt erstmalig mit Thales zusammen. Thales ist ja ein französischer Rüstungshersteller. Die haben ein Tochterunternehmen, das hat eine Cloud-Infrastruktur, die hat einen ganz komplizierten Namen, die basiert wiederum auf einer Google-Cloud-Plattform. Die haben aber ein besonderes Zertifikat, dazu sage ich nachher auch nochmal mehr, wenn wir in den Ausblick gehen. Das ist das SecNum-Zertifikat und das bescheinigt sozusagen dieser Cloud-Plattform von dem Rüstungsunternehmen, dass ja Souveränitätskriterien erfüllt sind. Und SAP hat mit denen jetzt einen erstmaligen Auftrag geschlossen, der auch so, ja, erstmal der erste ist seiner Art, wo komplett Sovereign Cloud ausgerollt wird auf dieser von französischen Sicherheitskriterien zertifizierten Google Cloud Plattform.
Ich wollte gerade sagen, also so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch immer noch so eine Unterscheidung, wie souverän, ganz salopp gesagt, denn tatsächlich auch eine Lösung sein soll. Also ob wir nun wirklich für Behörden unterwegs sind, was ja diese VSNFD-Stufe haben muss, ob wir im Kritis-Bereich unterwegs sind oder ob wir nur einfache wirtschaftliche Unternehmen haben, die halt trotzdem Hoheit über ihre Daten im eigenen Land haben wollen.
Ja.
Das ist ja immer noch ein großer Unterschied, je nachdem, welche Zertifizierung das hat, wie sicher ein System sein soll. Also man kann ja auch wirklich sehr, sehr tief reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt zwar die Hardware in Deutschland stehen und auch es ist garantiert, dass die Routen, die Netzwerkrouten auch nur innerhalb des Landes bleiben, aber letztendlich kann man ja noch viel, viel tiefer in die Materie reingehen und sagen, ja, die Server, die aber da betrieben werden, da ist zum Beispiel ein Operating System drauf, made in Amerika. Wie souverän ist das dann noch? Also das sind ja auch all solche Kriterien, die halt bei der Zertifizierung berücksichtigt werden müssen.
Ja, richtig. Oder auch ein ganz abstraktes Beispiel, es wird zum Beispiel auch in Europa gehostet oder beziehungsweise kein abstraktes Beispiel, aber einem was nicht sofort einfällt, man, es wird in Europa gehostet, man hat vielleicht sogar auch europäische Hardware, also wirklich physisch das, was in Europa steht, aber man benutzt zum Beispiel den Azure ID zum Beispiel von Microsoft und dann werden ja auch bestimmt zum Anmelden auf diesen Plattformen und dann werden auch Tokens ausgetauscht und das wiederum kann dann auch schon dazu führen, dass das irgendeinem Cloud Actor in den USA unterliegt und da hat man da auch schon wieder einen Punkt, wo man sagt, okay, ist das jetzt noch souverän und nach welchen Kriterien und so weiter fällt das.
Ja, aber gut, dass du es ansprichst, also da fallen dann ja auch so Sachen mit runter, okay, wie souverän ist ein System? Aber wenn man jetzt beispielsweise als Unternehmen das klassische M365 mit der ganzen Teams-Umgebung und so benutzt, das ist dann ja auch so eine Sache, also fiel mir jetzt gerade so ein, das ist, glaube ich, auch immer noch so ein Punkt, wo man drüber nachdenken muss.
Ja.
Denn wenn, dann muss ja die souveräne Cloud eigentlich vollumfänglich in einem Unternehmen abgebildet werden.
Ja, richtig. Also das ist natürlich auch ein Thema, auch was gerade rumgeht. Wollen wir noch sein von irgendwelchen großen Drittanbieter-Software oder setzen wir auf Open Source und irgendeinen offenen Technologie-Stack? Mhm. Bundesland Schleswig-Holstein hat es vorgemacht. Die haben das ja schon komplett etabliert in ihrer Verwaltung. Stimmt. Bayern zum Beispiel hat das Gegenteil gemacht, die haben dann noch mehr auf Microsoft gesetzt, also da gibt es auch unterschiedliche Lösungsverfahren und...
Ja, da muss man halt immer so gucken, was ist denn letztendlich auch die beste Lösung.
Ja, richtig, also da ist sehr viel Bewegung drin, dieses Thema Sovereign Cloud hängt auch mit diesem, welche Tools nutzen wir und Daten speisen wir da ein und benutzen wir, hängt damit sehr stark zusammen.
Das geht ja auch noch, um nochmal zurück auf die SSC, also die SAP Sovereign Cloud zu kommen, da ist es ja genau das Gleiche. Also wir haben ja gerade eben über die unterschiedlichsten Services und Software-as-a-Service-Lösungen, Plattform-as-a-Service-Lösungen gesprochen von der SAP. Da geht es ja auch darum, die können ja jetzt auch nicht mit dem Finger schnipsen und sagen, wir ziehen alles auf die souveräne Cloud, sondern das ist ja auch immer abhängig davon, habe ich einen speziellen Service, der auf der BTP in irgendwelchen Global Accounts läuft, das funktioniert ja teilweise auch in gewissen Regionen, Zonen. Das heißt, es muss da ja auch erstmal sichergestellt werden, dass die Hardware, also das Blech, was halt ganz salopp dafür benutzt werden muss, um diese Lösung zu hosten, dass die auch in Deutschland bereitgestellt werden.
Ja.
Also das ist ja auch ein sehr, sehr großes Infrastrukturthema, was damit einspielt.
Genau, richtig. Also man kann insgesamt sagen, die SAP hat damit angefangen, die hat dann auch, ist auch mittlerweile auf einem besseren Weg, die wird wahrscheinlich auch noch auf einem noch besser werden, was diese Angebote angeht. Die DSAG, also die deutsche SAP-Anwendergruppe, sozusagen die Partner- und Kundenseite, die verfolgt das Thema auch aktiv und nimmt da immer wieder Einfluss und sagt, hey, können wir das nicht noch irgendwie besser machen? Also da ist die SAP sehr offen für Feedback und setzt das dann auch um. Da wurde auch schon einiges umgesetzt. Ansonsten haben wir ja auch noch ein paar alternative, ja so europäisch, europaweite Alternativen oder Vorgehen. Zum Beispiel gibt es ja das Gaia-X. Das darf man nicht verwechseln, das ist jetzt kein neuer Cloud-Anbieter oder sowas, was ein bisschen verwechselt wird, sondern das ist erstmal ein Konzept von der EU, dass solche souveränen Cloud oder auch solche Technologie-Stacks auf offener Hardware, auf offener Software, auf offenen Schnittstellen basieren. Also offen heißt, das ist die Konzeption, der Quellcode ist einsehbar, man weiß, wie das funktioniert. Offen heißt nicht, dass es nicht verschlüsselt ist, sondern klar, es ist immer noch...
Nein, das wäre ja...
das Ganze unter etablierten Standards für die Verschlüsselung und dass da ein bisschen die Abhängigkeit von irgendwelchen Drittanbieter-Software, dass da gelöst wird. Das ist Gaia-X, das ist eine Sache. Und es gibt in Frankreich, gibt es die ANSI, das ist die, ja, französische Cybersicherheitsbehörde und die hat ein SecNum-Zertifikat für souveräne Cloud-Umgebung erstellt. Das ist ziemlich anerkannt und auch schon weit überarbeitet und das wird dann auch von französischen Behörden und Unternehmen gefordert, wenn man irgendwie in die Richtung gehen möchte. Und analog dazu, was, was in der EU entwickelt wird, das ist das European Cyber Security Scheme oder Schema.
Okay.
Und das ist praktisch das Gleiche, wird vielleicht auch das Französische irgendwann ablösen. Das ist ein Katalog von Kriterien, nach denen man sich zertifizieren lassen muss, um wirklich auch zu zeigen, hey, wenn du bei mir eine souveräne Cloud einrichtest, dann bleiben deine Daten unter deinem Zugriff, die fließen nicht ab. Wir sind auch auf nationalem, wir sind auf EU-Recht oder auf dem französischen oder deutschen Rechtsboden beheimatet und auch nur die gesetzlichen Regeln greifen da. Und dieses Zertifikat, das ist jetzt in Arbeit. Es gibt zum Beispiel vom BSI, um jetzt auch nochmal zwei zu nennen, das C5, sind die Vorgaben für sicheres Cloud Computing und jetzt ganz neu auch die C3A, wenn ich mich da nicht vertue, das sind auch nochmal Souveränitätskriterien vom BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, auch für digitale souveräne Clouds. Also da ist ganz viel auch Zertifizierung und Nachweispflicht im Kommen, sodass man da auch irgendwann darauf vertrauen kann, dass das auch von einem dritten neutralen Partei zertifiziert wurde und dass man da sicher gehen kann.
Genau, das ist auch das, was ich auch schon zwischenzeitlich sagte mit der souveränen Cloud der SAP, dass da halt momentan sehr viel in diesem Zertifizierungsprozess drin ist, dass also BSI ist da halt auch immer sehr oder ist da hauptsächlich dran beteiligt, weil da halt auch gesagt wird, okay, dieser ganze Kriterienkatalog, worüber du gerade eben gesprochen hast, der muss halt auch irgendwie abgebildet werden in der Cloud. Also,
ja, richtig. Genau. Ja. Ansonsten ist das ein Thema, was jetzt ongoing ist und für Unternehmen jetzt, die jetzt aber vielleicht auch in den Schritt Richtung Cloud gehen wollen und auch besondere Sicherheitsanforderungen haben, aber auch für Behörden und alles aus dem Defense-Bereich oder Kritis, ist das eine Entwicklung, die auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch durch die Strategie der SAP Cloud Only ist man ja mehr oder weniger auch salopp gesagt gezwungen, früher oder später in die Cloud zu gehen. Von daher muss es da ja auch irgendwie Angebote geben, dass halt gerade solche speziellen Unternehmen, die halt der Kritis oder der VSNFD unterliegen, dass die halt auch eine Chance haben, überhaupt mitgehen zu können. Wenn man nichtsdestotrotz geht der Trend und da muss man halt auch mal so ein bisschen abwägen, was so der best way to go ist für ein Unternehmen, so welchen Weg man einschlägt. Also man kann ja auch sagen, man macht eine Kombination aus mehreren Sachen. Das heißt so, man hat Sachen in der Public Cloud beziehungsweise in der Private Cloud, man hat Sachen on-prem nach wie vor, man hat Sachen dann in der souveränen Cloud. Das muss man ja auch immer so ein bisschen abwägen, wie schnell stehen denn überhaupt die einzelnen Software-as-a-Service-Lösungen in einer souveränen Cloud bereit. Und vor allem auch, was ich so gemerkt habe in der Vergangenheit, dass so diese Definition, welchen Level einer Souveränität in der Cloud gegeben ist, das muss noch viel spezieller ausgeprägt werden.
Ja.
Also, dass man wirklich sagt, okay, Level 1 ist, keine Ahnung, normale Souveränität, Level 2 ist kritische Infrastruktur, Level 3 ist VSNFD, also dass man wirklich die einzelnen Abstufungen in der souveränen Cloud oder in der souveränen Digitalität hat, in der souveränen digitalen Welt hat, so, schwieriges Wort. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, wo man zukünftig noch ein bisschen mehr, also aus meinem Blick her, wo die Definition noch ein bisschen gestärkt werden müssen.
Ja, und da werden uns dann irgendwelche Zertifizierungen nach bestimmten Levels dann auch helfen, genau das einzuschätzen.
Ja, cool. Ich glaube, das hat auf jeden Fall schon mal für einen sehr guten Überblick geschaffen, was denn überhaupt die souveräne Cloud oder allgemein die Souveränität bedeutet. Wie gesagt, momentan in aller Munde. Und wir haben versucht, das jetzt einfach mal so ein bisschen abzubilden. Ich weiß nicht, hast du noch Fragen? Ist irgendwas, was noch offen ist, was ich dich noch nicht gefragt habe? Also ich meine, das ist ja ein Thema, was sehr weit gefächert ist. Aber ansonsten...
Ja, ich habe jetzt gerade keine Fragen.
Ja gut, ja, meine Fragen hast du auf jeden Fall beantwortet, die ich mir vor dieser Aufnahme gestellt habe.
Das freut mich.
Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, und dann auch nochmal der Hinweis an euch. Vielen Dank erstmal, dass ihr Folge 20 mit verfolgt habt, die digitale Souveränität in der Cloud. Sehr gerne auch nach wie vor wenn ihr Feedback habt, Wünsche oder was auch immer wir zukünftig in diesem Podcast mal bearbeiten sollen oder mal darüber sprechen sollen, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@sap-x-plane.de. Ja, ansonsten, ich glaube, in die Shownotes unten packen wir nochmal so ein paar Informationen rein über die aktuelle Roadmap von der SAP, wo es um die souveräne Cloud geht, also die SAP Sovereign Cloud, dass man mal sieht, was da so in Zukunft kommt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Tobi, vielen Dank, dass du mit mir heute hier warst, dass wir so ein bisschen Einblicke in die souveräne Cloud gegeben haben.
Ja, kein Problem, ich habe mich gefreut.
Vielen Dank und dann bis ganz bald.
Bis ganz bald.
So schnell lasse ich dich nicht gehen. Vielen Dank euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Abbott, gemeinsam Freiräume schaffen.